KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast. Mein Name ist Erik und ich begrüße den Chris. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Herzlich willkommen hier am heutigen Sonntagmorgen, den 18.01. Wir sprechen über die Filme, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Filme und Serien eventuell. Ja, mal gucken, aber müsste klappen, dass wir dazu kommen. Wir haben gesehen in der Sneak Preview den Film Primate oder Primat. Ich weiß gar nicht, wie das Primate? Primat?
Primate wahrscheinlich.
Primate. Primate. Wir haben es interner Arbeitstitel Unser Charlie rebooted. Ja, darüber reden wir gleich. Dann natürlich gibt es die Kinocharts und Neustarts. Die Charts der vergangenen Woche, die Neustarts der folgenden Woche, sonst würde es keinen Sinn machen. Und im Heimkino haben wir ein bisschen was geschaut. Ich habe die Filmpremiere gesehen, Netflix-Filmpremiere The Rip mit Dings hier, mit Matt Damon und mit Ben Affleck, die ja schon zusammen auch sogar Drehbuch-Oscar gewonnen haben für Good Will Hunting zum Beispiel. Und ja, mal gucken, was sie hier abgeliefert haben. Da gibt es noch ein bisschen was Besonderes zu dem Film, das werde ich dann nachher auch berichten. Und der Chris hat auch auf Netflix einen Film gesehen, nämlich Die große Flut, The Great Flood. Ja, der war ja wochenlang Platz 1 in den Netflix-Charts. Da bin ich ja gespannt, ob der sich lohnt. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe reingeschaut bei der neuen Star Trek-Serie Starfleet Academy Episode 1 und 2. Mehr ist noch nicht verfügbar. Und ich habe die erste Folge der Golden Globe-prämierten Serie The Pit gesehen. Ja, mal gucken, ob wir dazu kommen. Ansonsten fällt das hinten runter und ich nehme es in die nächste Sendung. Fallout haben wir natürlich auch gesehen, aber das ist, ja. Primat, das Primate, unser Charlie der Film. Ist von dem Typen, der diese 47 Meters Down und 47 Meters Down Uncaged und so Filme gemacht hat. Der nennt sich Johannes Roberts. Johannes Roberts wahrscheinlich. Der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Ernest Riera. Und es geht darum, am Anfang sehen wir, wie ein paar nervige junge Frauen, ich kann es nicht anders nennen, typische Ami-Frauen, junge Frauen ins Flugzeug steigen und da schon übelst rumnerven und so, ja, ja, meine Freundin kommt auch noch, bla, bla, ja, ja, sie darf hier sitzen, oh nein, sie darf hier. Und man denkt schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich stürzt das Flugzeug ab oder so. Aber nein, das passiert nicht, sondern sie erreichen, ja, es hätte ja so eine Art, was weiß ich, Final Destination oder sowas sein können.
Achso, ja,
am Anfang gab es noch so eine Texteinblendung, da stand so sinngemäß drin, wie sich Tollwut quasi äußert, dass das bei Tieren dazu führen kann, dass sie irgendwie plötzlich Angst vor Wasser bekommen und dass dann sich die Persönlichkeit von Tieren sehr schnell ändern kann, wenn sie Tollwut bekommen. Ja, das war am Anfang so eine Texteinblendung und dann sehen wir plötzlich diese nervigen Tussen und ja, die fliegen
Erik.
Nach...
Hä?
Was denn nur?
Die das, Damen.
Das kann man nicht anders, weil das sind Tussen. Wirklich Tussen, so dieses tussihafte Gehabe, natürlich. Also.
Ey. Hallo?
So, also du.
Ich bin entsetzt.
Also, naja. Das ist das zum Clippen hier.
Ja, ohne Witz, ey.
Nee. Also, die fliegen nach Hawaii. Und denn auf Hawaii ist von der einen jungen Dame, wie der Christus so schön nennt, wohnten die beiden Eltern. Also der Papa ist jetzt nur noch alleine dort, denn die Mutter ist vor einiger Zeit gestorben. Der Papa wird übrigens gespielt von Troy Kotsur. Und das ist der Mann, der einen Oscar gewonnen hatte für den Film Coda, den ich auch wärmstens empfehlen kann. C-O-D-A schreibt er sich. Der war damals in Amazon Prime Produktion, müsste es auf Amazon geben, in dem es um Gehörlosigkeit und sowas geht. Und der ist richtig gut, der Film. Und ja, ich habe mich gefreut, wo ich den erkannt habe, dachte ich, okay, der Film wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlecht werden, wenn der dabei ist, also ein Oscar-Gewinner und so. Jedenfalls lebt der in diesem Haus, er freut sich, Tochter kommt zu Besuch und die jüngere Schwester lebt auch noch dort in dem Haus. Und wir erfahren dann, dass er zusammen mit seiner verstorbenen Frau, die hatten so ein Projekt, dass sie einem Schimpansen versucht haben, Dinge beizubringen. Da gab es zum Beispiel so ein Brett wie so ein iPad, wo der dann so Tasten drücken konnte, so was weiß ich. Ich bin hungrig oder wie hieß der Affe? Ben oder so. Ben hungrig Ben. Oder Ben müde oder.
Ben traurig. Ben.
Ja, genau.
Ja, es konnten ihm halt einiges beibringen.
Und dann natürlich auch die Eltern, wenn dann den Namen von den Eltern, was weiß ich, Lucy böse oder Lucy lieb oder keine Ahnung, sowas halt, ne? Und halt auch andere Dinge haben sie dem Affen schon beigebracht und die haben dann auch publiziert darüber und der Vater ist da auch immer noch unterwegs auf irgendwelchen Lesereisen und stellt sein Buch dort vor. Und der ist aber, wie gesagt, gehörlos. Also er ist der Schauspieler selbst ist ja auch gehörlos und er spielt sich da quasi auch selbst. Und ja, dort kommt Lucy zusammen mit ihren beiden Freundinnen Hannah und Kate an und es gibt dort auch noch Nick, das ist irgendwie so ihr Jugendschwarm oder sowas, mit dem sie früher...
Das ist der Bruder von der einen, ne?
Ja, genau, ist auch der Bruder von der einen und den treffen sie dort auch noch und das war's, glaube ich, erstmal die Gemengelage. Wie gesagt, der Vater fährt dann auf eine Lesereise und sagt, ja, ihr habt das Wochenende hier die Villa für euch, das ist übrigens eine extrem fancy Villa, also so Affen Buchstaben beibringen, muss wirklich viel Geld abwerfen. Also in Hawaii so eine Villa, mehretagig mit Pool und Architektenvilla mit an so einer einsamen Klippe und so. Das ist schon, naja, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls sind die dann halt dort das Wochenende allein und wollen eine Party machen und hatten vorher auch im Flugzeug auch extrem cringe, awkward Szene, haben sie irgendwelche Typen kennengelernt. Oh, schlimm. Also wirklich, der Anfang ist ganz furchtbar. Und da haben sie von denen die Nummer und die wollen halt auch nach Hawaii, sitzen da im selben Flugzeug, Überraschung. Und dann melden sich bei denen auch irgendwie mal. Und jedenfalls ist es dann so, dass wir aber vorher schon in der allerersten Szene des Films, deswegen ist das nicht so ein wahnsinniger Spoiler, wenn ich das sage, wirklich, also nach dieser eingeblendeten Texttafel, die ich erwähnt hatte mit der Tollwut, sehen wir, wie ein Tierpfleger in einen Affenkäfig reingeht und sagt dann so, versucht den Affen so beruhigend auf den einzureden, naja, und will dem eine Spritze geben. Und blöd nur, dass der Affe das gar nicht will und dem einfach mal die Gesichtshaut vom Gesicht zieht und so. Und wir sehen dann schon, ah, okay. Ja, da sind dann schon die ersten rausgegangen. Nach dieser Schockszene gleich am Anfang, nach ungefähr, na, lass mal eine Minute sein oder so, eine Minute im Film. Ja, und dann kommt halt dieser Cut mit denen, die da wir hinfliegen. Ja, wir sehen dann schon, okay, offensichtlich stimmt mit Ben irgendwas nicht. Aber wir sehen dann eine Einblendung, dass das irgendwie jetzt 36 oder 72 Stunden vorher spielt, irgendwie eine gewisse Zeit vorher, wo die halt auf die Insel kommen. Und wir wissen dann schon, ah, okay, der friedliche Affe, der da momentan noch in dem Haus lebt, wird sich offensichtlich irgendwann mal ändern, das Wesen. Und wir, ja, da wird dann halt auch irgend so ein Tier, so ein Mungo oder irgendwas da drin gefunden. Und wie meine Nebensitzerin mir sagte, auf Hawaii ist die Tollwut eigentlich ausgerottet. Weswegen da am Anfang die Einblendung und dieses Dings da hat uns etwas verwirrt am Anfang. Hat zu den ersten Diskussionen geführt, deren mehrere Diskussionen folgen sollten, über die Sinnhaftigkeit dieses Films. Aber es wird dann auch, irgendwann haben es wahrscheinlich die Macher des Films auch gemerkt, da wird dann auch erklärt, ja, Moment mal, Tollwut ist doch eigentlich ausgerottet, das kann ja gar nicht sein. Und deswegen sind die auch alle etwas hemdsärmlich unterwegs, wenn es darum geht, mit dem Affen zu interagieren. Weil sie sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass der Tollwut hat und so, ja.
Ja, aber es wird doch im Film auch gesagt. Also ich habe die Szene im Kopf,
deswegen. Das wird halt dann auch gesagt. Da haben es wahrscheinlich die Macher des Films gesagt, okay, wir müssen das wahrscheinlich mal erklären, weil wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht sein kann. Naja, auf jeden Fall ist dann so, der Affe dreht am Rad und es gibt dann schon erste Verletzte oder Tote sogar. Und er dreht auch richtig am Rad. Die Splatter-Szenen fand ich cool. Die waren gut gelungen. Und weil der Affe sowieso nicht schwimmen kann, weil er Angst vor Wasser hatte, was wahrscheinlich durch die Tollwut noch verstärkt wird, flüchten die sich in diesen Pool, den sie da haben. Das ist wie so ein Infinity-Pool, der da an der Seite von der Klippe ist. Und ja, der Affe steht halt draußen und guckt dumm. Und die sind halt drinnen. Blöd nur, dass die eine von denen verletzt ist und da ziemlich ins Wasser blutet. Und die muss halt verarztet werden, sonst stirbt sie. Und so
die Schwester. Der wurde ja vom Affe gebissen.
Ja, klar. Verletzt halt, ne?
Ins Bein.
Ja, also eine ziemlich offene Wunde da, die da ins Wasser blutet, ja, und ja, dann versuchen sie halt diverse Sachen. Also dann mal kurz irgendwie, frage ich mich zwar, wie das geht, weil die müssen die ganze Zeit schwimmen in diesem Pool. dass sie da mal kurz wegnicken und auf einmal ist der Affe weg und so. Und dann sagen sie, hey, lass mal rausgehen, da liegt irgendwo ein Handy. Und dann halt so dieses Typische so. Nicht, also am Anfang ist ja eine Riesengruppe, die von dem Affen bedroht wird. Ja, also das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen oder so, wo ich sagen würde, die können doch einen Affen locker überwältigen. Nee, lassen sie sich, gehen sie ins One-on-One, ins 1 gegen 1, immer gegen den Affen. Die anderen halten sich zurück und schreien einfach, sind irgendwo im Hintergrund, anstatt sie alle gleichzeitig agieren. Und dann gibt es natürlich erste Verletzte, dann dezimiert sich die Gruppe schon weiter und so weiter. Und es wird halt immer dämlicher. Und jedes Mal, wenn dann irgendwo jemand eine heroische Tat, so, ja, ich hole das Handy und so, ja, geht die Person natürlich auch wieder alleine oder so, oder maximal zu zweit, ja, aber wo die nicht zusammen agieren. Ich meine, der Chris, der spielt ja auch gerne hier irgendwie Tarkov oder sowas, ne? Ich meine, da guckst du halt, wenn du in einer Truppe unterwegs bist, dass du dich gegenseitig absicherst und so weiter. Also so grundlegende Sachen sind hier wirklich völlig, ach, es hat dann einfach nur noch, hat mich genervt und es war dämlich und ach,
nee. Ja, aber du hast ja auch eine, die schwer verletzt im Pool rumtreibt, also.
Ja, darauf kann man keine Rücksicht nehmen. Heißt, jemand muss
bei der Verletzung.
Nein, ich meine ja, wenn du die Gefahr, du musst erstmal die Gefahr beseitigen. Wenn es irgendwo brennt, musst du erstmal den Brand löschen, bevor du dich um irgendwelche Verletzte kümmerst.
Ja,
aber genau, alles in Flammen steht, ne? So. Und ja, dann, das war alles so dämlich, ne? Aber das war halt ist halt auch so ein bisschen genre-typisch, würde ich mal sagen, dass so dämlich agiert wird. Das hast du ja auch vielfach in anderen Filmen. Nur bei Scream haben sie es ja wirklich mal benannt, so nach dem Motto, ja, die in den schlechten Filmen rennen die immer nach oben und so weiter. Ja, wird hier übrigens auch gemacht. Ja, also wirklich Klischees ohne Ende. Dummerweise oder coolerweise war eigentlich diese ganze Bedrohung durch den Affen und das, wie der agiert. Und also die Effekte waren extrem gut zum einen und die Splatter-Effekte waren geil. Und die Art und Weise war auch gut, wenn der Film sich nicht einfach viel zu ernst genommen hätte und dabei aber viel zu dämlich war. Also das hätte wirklich so ein Geheimfavorit von mir werden können, wenn der wirklich ein paar Mal einfach andere Entscheidungen getroffen hätte. Aber so nicht, leider nicht. Wie fandst du es so?
Ja, es war halt mal wieder so Animal Horror. Creature Horror. Ja. Was soll ich groß zu sagen? Es ist jetzt nicht so viel, für mich nicht so viel Überraschendes passiert, wenn man schon einige von diesen Filmen ja gesehen hat und das auch kennt und wieder weiß, wie das abläuft. Deswegen, ja, ich fand den Affen eigentlich ganz cool gemacht. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er für mich dann schon ein bisschen klobig aussah, aber dann gewöhnst du dich auch daran. Und ja, dass die Mädels, die Darstellerinnen sich da immer ein bisschen deppert anstellen, dass es da dann noch Streit gibt, dass es da natürlich auch drum geht hier. Aber der Affe ist quasi ein Familienmitglied, bla 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 blub. Und ja, es wurde so ein bisschen versucht, dem Film Tiefe zu geben, was halt bei solchen Horrorfilmchen schwierig ist manchmal, weil das Augenmerk halt auf was anderem liegt. Was ich allerdings extrem cool fand, war eine Szene, wo der Vater wieder da war und der ist ja komplett schwerhörig oder taub. Und da wurde dann komplett aber auch der Ton ausgeblendet aus seiner Sicht ist quasi. Und das fand ich eine richtig geile Szene, weil das hat für mich voll gut reingepasst in die ganze Stimme. Also das hat wirklich für die Atmosphäre was gebracht. Nur ist halt schwierig, wenn das eine der Hauptdinger ist im Film, dann wird es ein bisschen dünn, sagen wir es mal so. Und deswegen, ja, ist jetzt kein Oscar-Kandidat, also auch nicht der Oberscheiß, aber sowas für, hey, komm, wir gehen mal ein bisschen in ein Horrorfilmchen, dann kann ich dich festhalten, wenn's schlimm wird. So, denke ich, ist es ganz, ganz witzig. Aber ja, mehr dann auch nicht.
Ja, so ein im Horror-Oktober oder so wäre da ganz gut. Aber ja, das ist so ein typischer B-Movie-Horrorfilm, der aber trotzdem kein B-Movie an sich ist, weil ich glaube, da steckt viel Geld drin. Was ganz witzig ist, also der Affe, der ist jetzt nicht komplett künstlich, sondern man hat das so gemacht wie Gollum. Also der Schauspieler Miguel Torres Umba heißt der, der den gespielt hat, den Affen. Da müsst ihr euch mal so eine B-Roll oder so ein Making-of oder sowas angucken. Da flog jetzt, wo ich ein bisschen über den Film ja recherchiert hatte, da flog irgendwo so Instagram-Reels rum, wo man gesehen hat, wie sie es gedreht haben, wie er dann so quasi als Affe da mit den Schauspielern interagiert hat. Das hat schon einer gewissen Komik nicht. Also, ja. Aber das ist ja meistens so. Das war ja auch, da gibt es ja auch so Reels, wo die bei, wie hieß dieser Film mit den glitzernden Vampiren da, weil die Werwölfe und so, Twilight. Genau, das waren ja quasi auch die echten Personen, die das gespielt haben und die dann quasi so wie ein Wolf agiert haben und so, auch wenn sie dann gestreichelt wurden und ach, naja.
Ich möchte noch ganz kurz eine Sache anmerken. Die Hauptdarstellerin, wo die Lucy gespielt hat, die heißt ja Johnny Sequoia. Johnny Sequoia.
Die hat im neuen Dexter mitgespielt.
Ja, und ich finde, die hat eine unglaubliche Ähnlichkeit mit Lily James. Okay. Also in dem Film fand ich das ganz extrem. Ich habe zuerst gedacht, so heißt das Lily James? Was? Kann nicht sein. Ist es dir auch aufgefallen, oder?
Nee, habe ich nicht so. Ich habe jetzt auch Lily James gerade nicht so präsent. Warte mal, ich muss mal googeln. Lily James. Britische Schauspielerin. Ah ja, doch, okay, ja. Doch, jetzt weiß ich, wer es ist, ja.
Ja. Also das hätte echt ein Double sein können. Das war also so cool.
Was mich eher gewundert hat, dass die Johnny heißt und eine Frau ist.
Ja, aber ich habe mich zuerst gefragt, ob Lily James jetzt solche Filmchen plötzlich machen muss. Aber ja.
Ja.
Sei es drum.
Ich glaube auch trotzdem, so ein Film ist ja eigentlich so typisch, dass diese Horrorfilmchen, die kommen ja häufig auch ganz gut an bei jüngeren Zuschauern, die sich gerne mal ein bisschen gruseln wollen oder da irgendwie als Date-Movie oder Autokino oder sowas, dass gerade auch diese jüngeren Darsteller, die wir hier gesehen haben, das ist ja für viele dann nochmal ein großes Sprungbrett irgendwo zu anderen Produktionen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, die haben zwar jetzt hier dämlich agiert, aber das ist natürlich dem Genre geschuldet. Sonst, ich sag mal so, wenn die, wie ich es am Anfang gesagt hatte, wenn die alle zusammen, wo der Affe das erste Mal auftaucht, wo sie alle noch zusammenstanden, wenn die da gemeinsam agiert hatten, vier Hände, vier Ecken oder wie heißt das so, wenn jeder den festgehalten hätte, der eine den einen Arm, der andere die Beine oder irgendwas, da hätte der Affe gar nichts machen können.
So, der hätte trotzdem gebissen.
Ja, dann was weiß ich, haut der andere dem irgendwie auf den Nuss oder so, keine Ahnung. Aber die hätten zusammen agieren können, auf jeden Fall. Und dann wäre der ganze Film einfach mal zu Ende gewesen, ja.
Der Erik klingt manchmal so wie, lassen Sie mich durch, ich habe alle Staffeln Grey's Anatomy geschaut.
Das nicht, ich aber helfen. Ich habe alle möglichen Creature-Horror-Filme geschaut. Und ich wage da ein Urteil zu fällen, wo ich sage, das ist ein guter und das ist ein schlechter. Wo wir das Crawl hatten, den Film, der war super. Zum Beispiel der mit den Krokodilen in Florida, die halt durch den Hurricane oder sowas da reingespült wurden und so. Das war ein guter Film. Das ist kein guter Creature-Horror, weil der einfach, wie gesagt, der nimmt sich selbst zu ernst und ist zu dämlich an vielen Stellen. Und wenn er wirklich da, wenn man da ein bisschen mehr investiert hätte ins Drehbuch, dass er ein bisschen mehr Finesse hätte oder, ja, weil die Splatter, die Gore-Szenen, das war schon geil. Das war richtig gut gemacht. Wobei ich mich dann frage, ich schreibe ja immer bei uns dann gleich diesen Beitrag für kinocast.net, wo die Zuschauer dann noch abstimmen können. Und dafür recherchiere ich auch immer die FSK-Freigabe. Und der Film hat tatsächlich einen FSK von 16. Das fand ich ein bisschen läppsch. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht so der, auch früher nicht. Früher wurden ja teilweise Games und sowas indiziert, wo du dich gefragt hast, Leute, ey, das ist ab 18 unterm Ladentisch und oder indiziert oder sowas, was heutzutage eher läppsch ist. Aber dass der Film nur eine 16er-Freigabe, ich fand ihn schon sehr hart. Also gerade das mit der Gesichtshaut abziehen und sowas. Ich meine, gut, es ist Creature-Horror. Es ist jetzt kein Torture-Porn, wo jetzt irgendwie ein Mensch einem anderen Menschen irgendwas antut. Aber trotzdem, das ist nichts, was irgendwie, also das sollten Erwachsene schauen, diesen Film. Ja, meine Meinung hier. Also mit Vorsicht zu genießen, die FSK 16.
Liest du nicht die Meinung von anderen vor? Wundert mich jetzt.
Nee. Jeder hat das Recht auf meine Meinung.
Das ist voll wahr, ja.
Wie liegen wir denn punktemäßig? Jetzt bin ich bei dir mal gespannt, was du hier gibst, weil ich glaube, du hast den noch ein bisschen besser.
Oh, ich weiß, ich kenne deine Wertung noch nicht.
Ja, du warst eigentlich ganz so weit angetan.
Ja, ich fand ihn ganz okay. Es, wie gesagt, war jetzt nicht der Oberbringer, aber auch nicht der absolute Kack. Ich gebe ihm aber trotz allem, weil halt doch vieles einfach Facepalm-mäßig schon wieder unterwegs war, wo ich mich auch gedacht habe, so, oh, muss das so gelöst werden? Oder? Aber ich fand das Setting cool. Ich fand, wie gesagt, eine Szene cool, wo es ein bisschen rausgerissen hat. Ich bin bei 5,5 von 10.
Ich bin tatsächlich nur bei 3, weil mich das sehr geärgert hat, der Film. Ich muss auch sagen, also wenn wir das nicht ab und zu mal diverse Dämlichkeiten da besprochen hätten, also nicht wir, du warst ja irgendwie gefühlt, ich hatte ja gut mitgenommen, der Film, aber meine Nebensitzerin, also...
Ihr habt das ganze Kino unterhalten.
Das stimmt ja gar nicht, wir waren ja leise. Aber das war einfach manchmal echt so, wo du fragst, hä, warum jetzt das? Und naja. Naja, deswegen von mir nur 3 Punkte. Ich meine, es ist ein okayer Film, wenn der da irgendwann mal im Streaming ist. Wenn ihr Horrorfilme mögt, Creature Horror, dann guckt da ruhig mal rein. Aber mit Vorbehalt, ich guck mal hier bei uns auf die Seite. Da gibt es sogar welche, die haben dem Film 7 Punkte gegeben, 3 Stimmen. Und dann geht es nach unten bis zu 0. Also es haben hier 4 Personen haben dem Film bis jetzt 0 Punkte gegeben. Was ziemlich krass ist, ja. Also ich sag mal 0 Punkte, nee, komm, ein bisschen was hat er schon. Film. Aber gut, ja, wenn halt jemand ja überhaupt...
Auch da wieder, also, wenn es halt überhaupt keinem nicht gefallen hat, was willst du machen? Also, wenn du früher rausgegangen bist auch, weil doof, dann ist es halt so. Also, es gibt ja auch welche, die 7 Punkte gegeben haben. Also.
Ja. Ja, das Beste war ja die 2 Damen, die neben meiner Nebensitzerin gesessen haben, die waren, ich weiß nicht, ich habe die noch, glaube ich, noch nicht in der Sneak gesehen. Ich weiß nicht, wie die drauf, ist ja egal. Ja, aber die sind halt zu zweit rein und die eine dann gleich so, da kam erst das Logo von der Filmproduktionsfirma und du hörtest schon eine bedrohliche Musik, sag ich mal. Also, und die dann gleich so, ist das etwa ein Horrorfilm? Ist das, also die war anscheinend noch nicht so Sneak Preview-mäßig. Ist das etwa ein Horrorfilm? Und die hat gleich, also da kam... Noch gar nichts. Da war noch nicht mal diese Texttafel, von der ich gesprochen habe. Die ist wirklich während der Einblendung der Filmproduktionsfirmen, wo schon der Score begann, ist die schon gegangen. Also das ist, glaube ich, also so früh habe ich noch nie jemanden gehen sehen. Ne? Dann kam natürlich die Texttafel, dann diese Szene, die ich gesagt hatte, wo der Tierarzt das Gesicht abgezogen bekommt und dann auf einmal so halbe Reihen sind einfach mal gegangen. Also, ja,
mein Gott.
Ich habe mich gerade gefragt, die Frau, die schon wegen der so bedrohlichen Musik gegangen ist, was gewesen wäre, wenn die diese Szene noch gesehen hätte. Ich glaube, sie wäre in Ohnmacht gefallen einfach da. Die hätte man dann wiederbeleben müssen oder so.
Ja, jetzt übertreib.
Ja. Ein bisschen Spaß hier. Brauchen was für die Clips.
Ja, ja.
Okay. Nee. Also, ihr könnt euch da hier bei uns auf kinocast.net auch den Trailer anschauen und ein bisschen was drüber lesen und natürlich auch die Tipps für morgen. Wie sieht's aus?
Der Tipp für die Sneak 1304 lautet Unter Strom. Erik, was ist denn da schon passiert?
Das finde ich diesmal ein bisschen Wagentipp. Ich meine, ich habe ja das mit dem Affen völlig richtig getippt. Da war ich mir wirklich diesmal ausnahmsweise sehr, sehr sicher. Wegen Robbie Williams und so. Das war ja sehr naheliegend diesmal. Ich tippe für nächstes Mal Mercy, den Film hier mit den Guardians of the Galaxy, mit Chris Pratt, wo der da seine Unschuld irgendwie beweisen muss oder so. Das ist irgendwie, spielt so ein bisschen leicht in der Zukunft. Ich weiß zwar nicht, so unter Strom, ja, weil er natürlich unter Zeitdruck ist, könnte passen. Wäre auch ganz cool gewesen oder würde ganz cool sein, glaube ich, für die Sneak, den zu sehen. Der Martin tippt, also er sagt erstmal, Mercy wäre auch sein erster Tipp gewesen. Trotzdem versucht er es mit dem Film Ella McKay von James L. Brooks. Da weiß ich jetzt nichts drüber. Der David tippt die progressiven Nostalgiker. Mhm. Und STR Max tippt den, ich glaube, Golden Globe Gewinner, Marty Supreme. Bester Hauptdarsteller, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wo der ist, glaube ich, über diesen Tischtennis, wo der so Tischtennis spielt. Das soll ja echt gut sein. Wird bestimmt auch Oscar nominiert. Den würde ich tatsächlich auch gern sehen. Ja, dann mal schauen, was uns da erwartet. Und ihr findet auch bei dem Sneak-Abstimmungsbeitrag so einen roten Button in der Mitte. Habe ich extra rot gemacht, damit er ein bisschen ins Auge springt.
Ganz dezent, ganz, ganz dezent.
Und wenn man die Seite neu aufruft und nach unten scrollt, dann ploppt er auch so rein, damit er ein bisschen... Mhm. Ah, das habe ich jetzt rausgefunden, wie das geht, dass man das macht. Das ist cool. Schaut euch das mal an, unbedingt. Und klickt dann auch drauf und da kommt ihr auf eine Abstimmungsseite, wo ihr auf einer Seite sowohl für die beste Sneak des Jahres 2025 als auch für die schlechteste Sneak, also wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, das sind zwei Abstimmungsfelder. Ihr dürft dort auch mehrfach abstimmen, also nicht mehrfach hintereinander, sondern ihr dürft mehrere Filme sagen, also der hat mir gut gefallen und der auch und der auch und der auch, weil meistens gibt es ja auch nicht so den einen, in manchen Jahren schon, aber ich denke mal, durch die Masse der Personen, die abstimmen, werden wir dann auch schon einen ganz guten Favoriten rauskristallisieren. Die Abstimmung läuft, wie es unten drunter steht, bis 31.01. Und wenn es der Chris nicht wieder vergisst, wie die letzten Jahre, wird es dann auch mal nennen, welcher da gewonnen hat und welcher nicht.
Oh, wow. Du kriegst es eh nicht mit, weil du die ganze Zeit am Labern bist.
Ah, so nämlich, genau. Also bei den Schlechtesten könnt ihr natürlich auch abstimmen. Ich finde es witzig, gerade gibt es aktuell so ein paar Überschneidungen, also manche, die so Filme, die sowohl bei den schlechtesten als auch bei den besten genannt wurden, das finde ich ganz witzig, wie so die Wahrnehmung ist von manchen Filmen. Ja, also stimmt da ruhig mal ab, auch wenn ihr vielleicht irgendwo anders in die Sneak geht oder wenn ihr viel ins Kino geht, könnt ihr gerne auch bei uns abstimmen, wenn da eure Favoriten dabei sind. Okay.
Ich könnte jetzt noch sagen, dass ich sogar weiß, was die nächsten drei Sneaks sind. Ne?
Das wollen wir gar nicht wissen. Ja. Cheated hier. Nein. Wenn der Chris natürlich händering gefragt wird, ob er meine Hilfe hat beim Tipp erstellen, dann erfährt er natürlich, was für ein Film kommt, weil das muss er ja wissen.
Ja.
Ich will es gar nicht wissen.
Ich weiß, was uns noch erwartet.
Ich will es im Kino wissen, wenn ich im Kino bin. Das macht viel mehr Spaß. Also ich kann...
Ja, ich sag's ja auch nicht.
Kannst du denn prinzipiell sagen, ob es sich lohnt?
Es lohnt sich immer. Allein wegen mir lohnt sich's ja schon.
Ja, okay. Also kommt und
ihr könnt Erik mal live sehen.
Mich?
Und wenn ihr euch neben ihm hört, kriegt ihr sogar Audiokommentare.
Genau, kriegt ihr quasi Director's Commentary, eine Tonspur. Ja, kommt ruhig in die Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Die wird gerade auch immer voller, hat wahrscheinlich auch was mit dem Wetter zu tun. Da müssen die meisten Studenten zu Hause nicht so viel heizen oder so. Nebenkosten ist ja auch immer ein Thema. Ja, kommt vorbei, reserviert am besten rechtzeitig eure Plätze, damit ihr da euren Lieblingsplatz bekommen habt. Und wir schauen mal in die Neustarts und in die Charts. Mal gucken, was da so drin ist.
Kinocharts und Neustarts.
Jetzt haben wir wieder die offiziellen Kinocharts bekommen von den Innenstadtkinos Stuttgart. Und da ist auf Platz 5 der vergangenen Woche der Film Randall Family. Der hatte mich ja auch interessiert.
Yep. Dann auf Platz 4 haben wir Extra Wurst. Der klang auch schon ganz arg lustig eigentlich. Das ist auch so kammerspielmäßig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da würde ich extra ins Kino gehen, aber da würde ich auf jeden Fall mal noch einen Blick drauf werfen, wenn der mal im Heimkino ist. Kann ich schon mal ankündigen. Wie du, Rental Family, werde ich Extra Wurst.
Ach, das war das mit diesem Tennisverein, ne?
Ja.
Genau. Ja, wobei ich da ein bisschen, weil Markus H. Rosenmüller hat da Regie geführt, da bin ich ein bisschen vorsichtig da. Manchmal gefallen mir dem seine Filme total gut und manchmal sind die total Mist. Je nachdem, mal sehen, in welche Richtung der abbiegt. Das waren übrigens die Previews. Also man hat in Innenstadtkinos da ein paar Previews gemacht und die scheinen richtig gut ausverkauft gewesen zu sein. Deswegen ist das hier in Kinocharts gelandet, obwohl der noch gar nicht offiziell gestartet ist. Krass. Platz 3, Zoomania 2.
Platz Nummer 2, Checker Tobi 3.
Das ist ja witzig. Auf der 3 ist Zoomania 2. Und auf 2 ist Checker Tobi 3. Ja, muss man aufpassen hier. Platz 1 ist Avatar 3, heißt der, glaube ich. Fire and Ash. Immer diese Fortsetzung hier. Nichts Originelles mehr. Mensch. Aber ey, ich habe Avatar zieht so viele Leute ins Kino. Die haben wahrscheinlich auch so ein gutes Marketing. Mich haben auch schon einige Kollegen so, Erik, du gehst doch viel ins Kino. Ich war jetzt auch mal wieder irgendwie seit einem Jahr. Ich habe Avatar Fire and Ash gesehen. Also da kommen einige auf mich zu und ich sage dann immer so, und wie fandst du so, naja, war dasselbe wie in den vorhergehenden Teilen, aber es sah gut aus. Also, wo ich mir dann auch frage, warum soll man sich da einen 3-Stunden-Film angucken oder so, naja. Aber schön, dass es so ein Einspielergebnis hat, den Kinos hilft das. Wo liegt man da aktuell? Ja. 73 Millionen in Deutschland, Dollar. Ich weiß nicht, warum die diesen Dollar rechnen, weil es von Box Office Mojo ist. Die rechnen in Dollar. Also in Euro vielleicht 65 Millionen, 60 bis 65 Millionen oder so. Krass. Krass.
Krasser Shit.
Findest du nicht, oder? Doch.
Doch.
Zoomania 43 Millionen.
ist schon verrückt, vor allem, weil ich jetzt tatsächlich nicht das Gefühl hatte, dass für den Avatar-Film so riesig groß die Werbetrommel gerührt wurde.
Du gehst nicht viel außerhalb des Negans Kino. Also da war bei jedem Film, wo ich, den ich im Kino gesehen habe, kam der Trailer vorher.
Ja, mir geht es ja nicht um die Trailer, mir geht es darum, um das, was sonst noch so ist. Also manchmal hast du ja, für Filme wirst du überall zugeschüttet bei Twitch mit Werbung. Da hängt irgendwas, da ist Dingsen, da ist hier und überhaupt. Deswegen so, wundert es mich so ein bisschen.
Ja, vielleicht wissen die schon, dass Zielgruppe nicht so, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, dann gehen wir doch mal rüber ins Heimkino und schauen mal, was da so abging.
Heimkino.
The Great Flood.
Wann kommt die Flut?
Über mich.
Ja, siehst du? Um dich mal hier mit Heppner und sowas abzuholen. Wir wissen, dass du ein großer Fan, großer Verehrer.
Auf jeden Fall, ja, seit Wolfsheim damals, ja. Also wirklich, ich gehe auch zu den Konzerten.
Ja, deswegen sage ich dachte, singt ich auch, damit mal ab.
Das singt Peter Heppner auch bei den Konzerten, singt er die Flut halt alleine leider, ne? Weil ich mag eigentlich so diesen Kontrast auch mit Joachim Witt, wenn er das singt. Joachim Witt habe ich mal persönlich getroffen, das habe ich schon mal erwähnt hier. Ne? Als seine Frau eine Kunstausstellung hatte, eine Vernissage, und da war ich zufällig an dem Ort, wo das stattfand. Ich bin ja ein bisschen Kunstbanause, ich bin nicht in die Kunstausstellung gegangen. Ich war nur an dem Ort, weil da ein Freund von mir gearbeitet hatte. Und genau, da läuft auf einmal Joachim Witt lang. Ich dachte, hä? Hallo? So, und ich wusste gar nicht, dass hier ein Konzert, also das ist eine Location gewesen, wo auch Konzerte stattfinden. Und da war halt die Kunstgalerie. Und ich so, völlig überrascht gewesen und so, findet hier ein Konzert statt, Joachim Witt? Und er hat dann so gesagt, nee, er ist wegen seiner Frau hier, die hat hier die Kunstausstellung, die hat da die Bilder ausgestellt und alles. Ich so, oh, cool und so. Aber ich so, habe ich gesagt, wie lange sind sie denn? Ich war ein bisschen starstruck, wie lange sind sie denn noch da? Ja, das dauert jetzt noch so eine Stunde, anderthalb. Ich sag, bleiben Sie auf jeden Fall hier. Ich hole mal schnell meine CDs zum Unterschreiben. Da bin ich heimgefahren. Und genau, am ersten hat man uns noch ein bisschen unterhalten. Ich sag, ja, ich bin auf dem Konzert gewesen und da und dort. Und bin daheim und habe meine CDs geholt und so. Da haben wir ein bisschen drüber, welchen Song findest du am besten von der und so. Also war echt ein echt cooler, lässiger Typ. Also hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Aber es meistens.
Ja,
du hast mich total abgelenkt hier und sowas. Du hast mich getriggert hier. Erzähl mal was von deiner Flut hier.
The Great Flood. Wir lernen zu Beginn des Films Anna kennen, also A-N-N-A, das fand ich sehr süß übrigens, Anna, gespielt von Kim Dami.
Von hinten, die von morgens, vorne.
Ja, A-N-N-A, die geweckt wird von ihrem Sohn Jae-in, von Kwon Eung-sung gespielt. Also es ist ein koreanischer Film, vielleicht sagt man das gleich dazu, der auf Netflix läuft. Und tatsächlich auch eine Spieleadaption wohl, hat mir jetzt aber so noch nichts gesagt. Und läuft seit 19. Dezember auf Netflix, auch noch als Info vorne raus. Jetzt, die wacht morgens auf und ihr Sohn so, hey, draußen ist irgendwie, der Spielplatz ist ein Schwimmbecken, gehen wir schwimmen, können wir schwimmen? Und sie ist völlig verballert, so, hä, was willst du von mir, so, was? Rafft es so gar nicht, was er da möchte eigentlich. Und steht dann auf, guckt raus und draußen schüttet es halt wie noch was. Und sie macht sich da überhaupt keinen großen Kopf, dass es halt so fürchterlich regnet. Aber plötzlich steht an ihrer Balkontür das Wasser schon so knöchelhoch und drückt rein. Und das ist dahingehend ein wenig strange, weil sie wohnen im dritten Stock.
Spielt das in Südkorea?
Es spielt in Südkorea, okay. Ja. Und sie bekommt dann einen Anruf von Hee-yo, gespielt von Park Hee-so. Und dessen Aufgabe ist es, sie da rauszuholen und in Sicherheit zu bringen. Weil sie wichtig ist mit ihrer Forschung, die sie da wohl mal betrieben hat und einen wichtigen Punkt darstellt in der Menschheit wohl. Und du hockst jetzt mal dran und denkst dir so, okay, ist alles so ein bisschen verwirrend, so ein bisschen, was ihre Rolle ist, warum ist da sonst nichts hier groß und wo kommt jetzt das plötzlich her? Und es wird halt dann erklärt, so ja, dass irgendwie Asteroideneinschlag, das fand ich sehr, sehr schön, die Erklärung, ja, Asteroideneinschlag in den, und deswegen ist alles geschmolzen, deswegen wird jetzt alles überflutet. Und also, ja, aber warum wurden wir nicht gewarnt? Ja, hat sich nicht gelohnt. Es wäre eh passiert. Wir konnten es nicht aufhalten. Da haben wir es auch nicht gesagt. So, okay. Und das Wasser steigt unerbitterlich. Und der große Ding ist, dass sie hochgehen zum Dach, wo sie mit dem Helikopter abgeholt werden sollen. Und das Wasser reißt da wirklich in dieses Hochhaus oder in diese Hochhäuser wirklich rein. Es kommen Flutwellen, es kommt alles. Es ist sehr, sehr bedrückend. Es ist auch nicht sehr viel mit Musik gearbeitet, weil halt die ganze Zeit eigentlich dieses Regengeräusch hast. Und es geht dann darum, dass sie eben hoch aufs Dach kommen. Und das ist so die erste Hälfte vom Film. Und sie schaffen es tatsächlich hoch zum Dach, aber ab da nimmt der Film eine komplette Wendung, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, weil das hat mich auch so brutal überrascht und aus dem Nichts erwischt, möchte ich da jetzt nicht spoilern tatsächlich. Es wird nämlich ziemlich anders, sagen wir es mal so. Und vieles ist auch anders, als man zuerst gedacht hat. Das ist zum einen ein absolut krasser, cooler Kniff, kann aber auch dafür sorgen, dass Verwirrung entsteht und dass man Sachen vielleicht auch ein bisschen doof findet, die am Anfang passiert sind. Ich fand's ganz cool, was da passiert ist, weil der Film jetzt nicht so monströs daherkommt, sondern eher ein Stück weit auch ruhig und bedrohlich daherkommt. Und das in einer ganz speziellen Atmosphäre. Es ist so ein normaler Katastrophenfilm am Anfang, aus dem was anderes noch wird. Sagen wir es doch einfach so. The Great Flood spricht verschiedene Themen noch an in dem Film. Es wird vieles klarer, manches wird unklar, manches ist einfach so hüpp. Und ich fand es echt cool umgesetzt. Also ich kann es durchaus verstehen, dass der bei Netflix in vielen Ländern sehr, sehr gut ankam und kann das tatsächlich jetzt auch wirklich nur mal sagen, hey, gebt dem mal einen Blick. Schaut da mal rein. Also auch du, Erik, solltest da mal reinschauen.
Ja, das klingt gut. Du hast mir gerade echt Lust gemacht auf den Film.
Könnte dir tatsächlich wirklich auch gefallen. Also Regisseur und Drehbuchautor ist Byung-Woo Kim.
Wer kennt ihn nicht? Also das ist ja Koryphäe auf seinem...
Omniscient Reader, The Prophecy, The Attack, Enter the Bunker gemacht.
Natürlich, wer kennt sie nicht?
Ja. Ja, du nicht. Wahrscheinlich in Korea ganz große Nummer.
Ah, natürlich kenne ich die. Ja. Alle gesehen.
Ja. Ist ein cooler Film.
Ja, aber ich sag mal so, das koreanische Kino, das ist ja leider, kommt sehr wenig hier rüber. Ich finde, wenn ich da mal was schaue, sei es nun The Host oder Parasite, die großen Dinger halt, das haut mich immer vom Hocker, wie gut das ist. Und oder Serien hier. Und aber da kommt halt einfach, das irgendwie schafft es viel zu wenig so nach in den Westen, sag ich mal.
Ja, ich gucke gerade noch den Trailer dazu an. Und
Train to Busan, Trailer, nicht vergessen.
Ja. Super Filme. Der Trailer zeigt schon ein paar Sachen, die man, wenn man den Film dann gesehen hat, echt gut verstehen kann. Also, aber er zeigt halt auch nicht alles. Das ist ganz gut. Nee, guck mal den Trailer nicht, sondern guck ruhig den Film an. Mhm. Lass dich drauf ein. Ich fand ihn sehr, sehr bedrückend, sehr, sehr cool gemacht. Wie auch halt dargestellt ist, wie Leute in Panik wieder reagieren. Und das ist wieder sowas, was ich auch echt gut fand. Also, doch, hat wirklich so ein bisschen Sinn ergeben, wo du am Anfang so denkst, manchmal stellt man sich schon ein bisschen deppert an und was geht denn jetzt ab? Deswegen, ein etwas anderer Katastrophenfilm, The Great Flood auf Netflix, einfach mal reinklicken. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten.
Okay, das klingt gut. Ich glaube, ich schaue da mal rein. So, ich habe auch auf Netflix einen Film geschaut, der neu dort erschienen ist, nämlich The Rip. Und davon habe ich im Vorfeld schon einiges gehört gehabt. Zum einen ist das eine Besonderheit. Also Matt Damon und Ben Affleck, die kennen sich ja seit vielen Jahren.
Matt Damon?
Ja. Ich glaube, die haben damals, ich glaube, Feld der Träume war das oder sowas. Dafür wurden die beiden damals gecastet als Nebendarsteller.
Feld der Träume?
War das nicht?
Ben Affleck, Feld der Träume.
Ja, als Statist. Genau, da haben die sich kennengelernt, glaube ich. Oder? Und später haben sie ja dann für Good Will Hunting das Drehbuch geschrieben und da auch den Oscar gewonnen. Und seitdem kennen die sich ja und ab und zu, wenn es passt, treten die auch gegenseitig in ihren Filmen auf, irgendwie, wenn es nur Nebenrollen sind. Und ab und zu haben sie halt mal Filme, diese, wo sie zusammenspielen, und das ist so einer. Und weil sie auch gerade die ganze Situation mit den Schauspielern und überhaupt der ganzen Besetzung, des ganzen Payments und so weiter, ist ja in den USA eh immer ein Thema, haben die hier für diesen Film, ich glaube, so ein besonderes Konzept aufgelegt, dass dann wirklich jeder, der am Film beteiligt ist, auch am Erfolg mit partizipiert, dadurch, dass der ja von vornherein für Streaming geplant war, nämlich hier auf Netflix und nicht, es gibt ja kein Kino-Einspielergebnis, an dem man es festmachen kann, ist hier so, da werden diese ganzen, die am Film beteiligt sind, auch bis zu den kleinen Beleuchtern oder irgendwas, werden mit beteiligt, je nachdem in Abhängigkeit davon, wie viele Leute das gestreamt haben, und das ist so ein bisschen was Neues. Ist auch am Anfang so eine Texttafel von dieser Organisation, die sie dafür gegründet haben, damit eben das Streaming nicht der Filmbranche irgendwie so das Ganze, damit die auch was verdienen halt, die ganzen Leute, die daran beteiligt sind. Nicht nur einmalig durch das Anheuern bei dem Film selbst, sondern auch über Jahre hinweg, wenn der Film läuft und gestreamt wird, quasi wie so eine Art GEMA, aber was halt wirklich bis zum kleinen einzelnen Zahnrädchen. Ja, worum geht es in dem Film? Die beiden spielen Mitarbeiter von Miami, ja, die haben da ja so verschiedene Einheiten. Da gibt es DEA, sind sie nicht, da ist jemand anders davon. Also die sind auch nicht irgendwie Polizei. Also Matt Damon ist so ein Lieutenant und sein einer seiner Untergebenen, aber ein guter Freund ist eben Ben Affleck. Und da sind noch etliche andere mit dabei, die man so kennen könnte aus diversen Filmen. Und die bekommen eines Tages, als sie ja quasi schon fast Feierabend machen wollen, bekommen sie so einen Tipp. Da gibt es offensichtlich so eine Art Messaging-Service für wo man anonym Tipps abgeben kann. In USA vielleicht gibt es sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da auf diesem Kanal ein Tipp rein, dass es da so ein Haus gibt, wo Drogengeld gelagert wird, ja, was es sehr häufig gibt offensichtlich. Also da werden immer mal irgendwelche Häuser hochgenommen, wo dann irgendwie einfach mal Unmengen Bargeld liegen. Das liegt dann meistens so 150.000, 300.000 Dollar oder sowas, die irgendwo zwischengeparkt werden in einem Haus. Und das wird dann halt beschlagnahmt und so. Sie kommen dann bei dem Haus an und stellen aber fest, das ist viel, viel mehr. Also wir reden hier von einem Vielfachen mehr. Also da liegen etliche Millionen. Also das ist bei Weitem mehr als diese üblichen Stash-Häuser, die sie sonst so hochnehmen. Was natürlich zur Folge hat, dass zum einen die Gefahr besteht, dass im eigenen Team da jemand querschlägt und sagt und vielleicht eine Gefahr für die anderen wird und sich das Geld unter den Nagel reißen will. Oder auch andere beteiligte Behörden, was weiß ich, DEA, oder wenn irgendjemand anders davon erfährt, beziehungsweise auch, dass jemand von den Personen, die dort gerade das Haus hochgenommen haben, dass da jemand irgendwie einen Tipp nach draußen gibt, ey, hier ist so viel Geld, und dass dann irgendwelche aus der Unterwelt dieses Haus angreifen. Und so passiert es dann nämlich auch. Nämlich, es gibt offensichtlich eine Vorschrift, dass, wenn Geld gefunden wird, dass das vor Ort von verschiedenen Personen, also nicht nur Vier-Augen-Prinzip, sondern die haben da so eine Art Sechs-Augen-Prinzip, dass das gezählt werden muss vor Ort. Und dann wird das Geld eben irgendwie verpackt und in die Zentrale verbracht, und dort wird es an offiziellen Zählgeräten nochmals gezählt und die Summe muss übereinstimmen. Und sie müssen natürlich diese Unmengen Geld, die sie da gefunden haben, das ist viel, das sind etliche so Container voll, die müssen sie halt dort vor Ort zählen. Das dauert halt ein Stück, und in der Zwischenzeit wird eben dieses Haus auch angegriffen. Sie müssen sich erwehren. In dem Haus ist noch eine junge Frau, die hat gesagt, die hat das von ihrer Grandma geerbt und sie weiß gar nichts von dem Geld und so. Ist alles eine komische Gemengelage. In diesem ganzen Stadtviertel wird es auf einmal total ruhig auch. Da ist keiner mehr auf der Straße, niemand fährt mehr. Also da deutet sich schon an, dass da irgendwas kommt. Und ja, viel mehr will ich mal nicht verraten hier. Und man wird ziemlich reingeschmissen in diesen Film, in diese Situation. Da lässt sich nicht lange Zeit, irgendwas zu erklären. Keine irgendwie was, wo Personen irgendwie aufgebaut werden oder sowas, sondern es wird wirklich von vornherein, man wird reingeworfen. Es wird dann später im Laufe des Films, gibt es einige Rückblenden, die gewisse Sachen erklären. Was natürlich dazu führt, dass man am Anfang erstmal, man mag zwar manche Personen, weil man sagt, ah, das ist Ben Affleck und so, der ist cool, oder das ist Matt Damon oder das ist die, die mag ich oder so. Aber man weiß nicht so recht, warum man die mag, und dieses, man weiß ja auch nicht, wem kannst du ihr trauen. Das ist ja, wir erfahren dann, oh, der schreibt irgendwelche komischen Nachrichten an irgendjemand draußen, man weiß aber nicht, was es bedeutet, und irgendwie die andere Person handelt auch irgendwie komisch und versucht, die eine zu überreden, was von dem Geld mitzunehmen und so. Man weiß halt nicht, wem kannst du trauen, und so geht es halt auch allen, und deswegen erfahren wir halt auch am Anfang erstmal gar nicht, wer ist hier der Gute und wer nicht. Und so verändert sich das dann halt im Laufe des Films, es spitzt sich immer weiter zu, bis zu einem ziemlich wilden Ende. Ach so, ein was habe ich noch ganz vergessen. Am Anfang wird noch gesagt, dass eine von den ihren, eine von den Teammitgliedern von dem Polizeisquad, den wir hier kennen, die ist umgebracht worden am Anfang in so einer Szene, und da wissen wir halt auch noch gar nicht, wer das war, und Matt Damon und Ben Affleck, die versuchen halt auch rauszufinden, was steckt dahinter, denn irgendwie will niemand so richtig in diesem Fall ermitteln, also irgendwo wird da die Hand drüber gehalten und so, das ist halt auch noch mit so einem Thema. Ja, das Ganze ist gedreht von Joe Carnahan. Quizfrage für dich, welchen Film hatten wir kürzlich in der Sneak, den Joe Carnahan gedreht hat, den wir nicht gut fanden? Mit einem französischen Schauspieler, der bei die Intouchable hier ziemlich beste Freunde mitgespielt hat.
Dann wird es wahrscheinlich Shadow Force.
Genau, sein. Shadow Force hat ja zuletzt Regie geführt, das stimmt. In der Corona-Sneak hatten wir Boss Level, der lief ja damals auf Amazon Prime. Der war ja ganz stabil. Shadow Force fand man nicht so besonders. Ja, also Joe Carnahan, der hat ja auch zum Beispiel The Grey gemacht, der war ja wieder ganz gut. A-Team, das Remake, der Film, der war scheiße. Smoking Aces, da hat er ja schon mal mit Ben Affleck zusammengearbeitet. Der war ja ganz okay. Deswegen, der ist so, ja, ein okayer Action-Regisseur. Meistens auch nicht viel mehr dahinter. Und hier in dem Film, da ist halt eigentlich noch mehr dahinter, ne? Aber, ja, so richtig gut kommt es nicht rüber, diese ganze Story, die da noch ist, um die Kollegin, die ermordet wurde, um dieses, wer hat wen betrogen und warum, und dieses, das ist nicht so ganz gut formuliert, drehbuchmäßig, dass man sagt, man weiß jetzt, wie, ja, man kann das so richtig nachvollziehen. Es werden viele Sachen irgendwie dann enthüllt, so, wo du sagst, ja, hätte ich aber ja gar nicht wissen können, weil mir haben die und die Informationen gefehlt, wo dann erst eine Rückblende kommt. Das ist so ein bisschen nicht wie bei manchen anderen Filmen, wo man so ein bisschen mit überlegen kann, na, was könnte sein, wer könnte was. Und nee, und hier, der Film enthält einem bewusst Informationen von vornherein vor, um die dann in Rückblenden zu zeigen, um dann irgendwie so eine Überraschung zu machen. So, ah, übrigens, dem ist das passiert und deswegen hat er so gehandelt. Ah, okay, ja, das kann ich ja nicht wissen, ne? Da sind halt viele solche Szenen drin, die so ein bisschen, naja, aber die, ja, die ganzen Schauspieler fand ich eigentlich ganz cool. Das Setting fand ich ganz cool. Es war relativ spannend gemacht und actionreich ist es. Und dieses Ganze, was ich vorhin erwähnt hatte, dieses, ach, jetzt habe ich es gerade gefunden, Artist Equity heißt das. Diese Organisation, die da gegründet wurde, die Produktionsfirma, die alle beteiligt. Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz lobenswert. Deswegen will ich den Film auch nicht zu sehr verreißen. Ich fand ihn okay. Es ist ein okayer Actionfilm, kann man gucken. Ich gebe mal 6,5 von 10. Dafür, dass er auf Netflix neu erschienen ist. Man muss da jetzt kein extra Geld. In der Sneak hätten wir den auch gerne genommen, sag ich mal. In der Sneak.
Ja, klingt wie ein Sneak-Film, ja.
Ist der okay? Wie lange geht der? Wollte ich gerade noch finden. Ah, oh, 2 Stunden 13. Okay, das kam mir nicht so lang vor. Okay, vielleicht ist er doch besser, als ich dachte. Vielleicht ist er besser, als ich dachte, weil der kam mir kurzweiliger vor. Also wenn der wirklich über 2 Stunden geht, das hätte ich jetzt so nicht.
Hast du ihn denn zu Ende geschaut?
Ja, ich hab ihn komplett gesehen. Also das Ende ist eigentlich auch ganz, ganz cool gemacht, sehr actionreich natürlich. Und ja, also guckt ihn ruhig mal an. The Rip auf Netflix. Wenn ihr nichts vorhabt, schöner Actionfilm, gute Darsteller. Der lief nicht im Kino, also den seht ihr sofort jetzt ganz neu, brandneu auf Netflix. Okay, jetzt rüber zu den Serien, oder? Haben wir noch was? Nö.
Serien.
Starfleet Academy habe ich geschaut. Beziehungsweise die ersten zwei Folgen davon. Neue Paramount Plus Produktion. Der vorhergehende Star Trek Film Sektion 31, der produziert wurde, der war ja in meinen Flop 5 oder Flop 10 des Jahres 2025. Deswegen bin ich jetzt nicht mit der größten Euphorie hier rangegangen an die, als ich eine E-Mail bekommen habe, so, hey, es gibt eine neue Star Trek Serie und so. Ja, Starfleet Academy, wir sehen erstmal so einen ziemlich nervigen Typen, also Vergleiche zu Primate hier, bloß dass es hier ein Typ war, der offensichtlich da in diesem Universum, wir befinden uns nach dem Brand in dieser Timeline, für die Star Trek Fans, die wissen, was ich meine, ne? Und es gibt ja verschiedene Timelines mittlerweile. Und in dieser Timeline gibt es erstmal sehen wir da, wie eine Mutter verurteilt wird für was eigentlich gar nicht so drastisch war, wird aber sehr lange verurteilt ins Gefängnis. Und dann wird das Kind halt weggenommen und es kann halt irgendwie abhauen und fliehen und ist seitdem so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy so in der Galaxie unterwegs und lässt sich nichts sagen, es hackt alles Mögliche. Und der wird irgendwann auch aufgegriffen und gefangen genommen und da bekommt er eben das Angebot, dass eben seine Strafe erlassen wird, wenn er eben auf der Starfleet Academy dort eben seine Fähigkeiten zum Guten einsetzt. Und weil die Frau, die ihn da hinholt, ist auch mittlerweile da, die ich weiß gar nicht, was für einen Titel sie hat, also sie ist die Leiterin dieser Academy und sie holt ihn dann dahin und wie es halt dann so ist, da ist dann so dieses Setting, weißt du, alle so ruhig und angepasst und er kommt dann hin, so der totale Rebell und sowas und ja, und dann auch so ganz viel so diese kindische Gruppendynamik von irgendwelchen typischen Highschool-Filmen, die man so kennt, die dann natürlich auch zwischen den unterschiedlichen Rassen und Personen, der unterschiedliche Weltraum. Oh ja, so, ja, das hat mich schon ziemlich genervt. So. Und dann kriegen die halt Sachen beigebracht. Und ja, es sind viele, viele Cameo-Auftritte von, da ist zum Beispiel der Doktor aus Voyager mit dabei und diverse andere Personen natürlich auch aus der, die eine Frau aus der anderen Star Trek-Serie und so. Ja, das war ganz nice und so, aber diese eigentliche Geschichte hat mich leider überhaupt nicht mitgerissen. Man hätte es eigentlich ganz cool machen können. Ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Vielleicht ist auch die Zielgruppe eher so diese Jüngeren, diese Teens, die jetzt vielleicht mal mit dem Star Trek-Universum mal ein bisschen in Berührung kommen sollen, gerade weil das jetzt im Streaming erscheint, kann man ja leicht mal klicken und so. Vielleicht ist das die Zielgruppe, ich glaube, das könnte funktionieren. Auf jeden Fall die in Anführungszeichen älteren Star Trek-Fans, ich weiß nicht, ob die da Freude damit haben. Also mir hat es nicht so richtig Spaß gemacht.
Das ist echt hart, weil du hast jetzt so oft zuletzt irgendwie was mit Star Trek gehabt oder immer wieder, wenn was mit Star Trek kam und immer wieder was und uff.
Ja, die neueren Sachen. Also, nee, Star Trek stimmt nicht. Picard, die dritte Staffel fand ich grandios.
Ja, aber das ist also auch schon wieder wie lang her?
Ja, das war ja auch eine Amazon-Produktion damals, glaube ich. Aber diese neueren, die von Paramount Plus kommen, also schwierig. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Warte mal, ich gebe mal kurz ein hier. Vielleicht wird das ja im Netz total abgefeiert oder so. Ich habe halt bloß die ersten zwei Folgen jetzt geschaut, die erschienen sind. Und ich fand es eher nicht so. Ich habe die erste Folge geschaut, dachte ich, das war ja mal nicht so. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal noch die zweite. Vielleicht wird die ja besser. Spoiler-Alarm, nein, die wird nicht besser. Also sie hat zumindest mir nicht besser gefallen. Mal gucken, was hier so. Mal gucken, was auf Reddit im Star Trek. Was haltet ihr von den ersten? Ich hab's geliebt. Okay. Bekomme Strange New Worlds meets Deep Space Nine Vibes. Viele Leute hassen es schon. Ich liebe alles von Star Trek. Okay, eigentlich total gehypt, okay. Die haben die schlimmsten Elemente des aktuellen Track genommen und in eine Serie gepackt. Das ist kaum anschaubar. Genau, das trifft es ganz gut, finde ich. Das trifft es ganz gut. Von diesen ganzen Neuauflagen, da gab es ja manche Sachen, die cool waren und manche Sachen, die waren nicht cool. Und die haben wirklich das genommen, was nicht cool war und haben es mal in eine Serie gepackt. Uns ist ein bisschen nervig, finde ich. Und naja. Okay, also das war nur mal ein Auszug hier von Reddit. Also ich habe auch nicht selektiert. Ich habe einfach von oben runter die Sachen vorgelesen. Also war jetzt, ja. schwierig. Also schwierig. Ich werde trotzdem weitergucken. vielleicht kriegt es ja noch einen Dreh. Ich meine, Picard, die Picard-Serie hat ja auch ihren Dreh bekommen. Die erste Staffel war ja total langweilig. Die zweite war, naja. Und die dritte war grandios. Und allein für die dritte Staffel hat es sich gelohnt, das zu gucken. Und ja, ich bleib mal dran. Ich werde vielleicht berichten. Oder auch nicht, wenn ich doch nicht weitergeguckt habe. Was ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen kann, ist, was ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, The Pitt hat ja die Krankenhausserie, die in Pittsburgh spielt, die hat ja Golden Globe gewonnen, zum einen bester Hauptdarsteller und beste Dramaserie, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist eine Medical-Dramaserie und was ich hier sehr mag, ist, das ist so ein bisschen 24-mäßig. Wir sehen, also die erste Staffel ist komplett die Schicht des Hauptdarstellers. Das heißt, wir sehen am Anfang in der ersten Folge eingeblendet, wir befinden uns hier zwischen 7 und 8 Uhr. Und das ist halt der Anfang oder die erste Stunde seiner Schicht und was da alles so passiert. Und wir erfahren ein bisschen, was bisher passiert war und was gestern passiert war. Und ja, es kommen ein paar neue Leute dazu. Und ja, man wird gut mitgenommen in dieses Chaos, was da herrscht auf dieser Notaufnahme. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und so, weil ich bin jetzt nicht so Medical Drama. Ich glaube, die letzte, die ich geschaut habe, war ER und davor Schwarzwaldklinik oder so. Ich weiß nicht.
Wow.
Ja.
Professor Dr. Brinkmann, die Jüngeren unter uns.
Emergency Room habe ich geschaut, Emergency aber auch nicht Room. Durchgehend. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, wo oder George nicht mehr dabei war. Und ja. Ach nee, stimmt nicht. Ich habe ja Krank Berlin geschaut auf Apple TV und den fand ich ja super. Und genau, daran hat es mich auch deutlich erinnert, beziehungsweise ich weiß nicht, wer da von wem abgeguckt hat oder vielleicht wurden die auch zufällig ähnlich entwickelt. Allerdings ist hier bei The Pitt nicht ganz so viel, was ja bei Krank Berlin, ja, dass da der eine Arzt noch drogenabhängig ist und da irgendwelche Leute noch illegal verarztet und so. Ist bis jetzt hier noch nicht. Kann ja immer noch kommen. Man weiß es nicht, aber dieses ganz groß aufbauschende Ding ist nicht, ich halte das, wie ja, es fühlt sich für mich sehr realistisch an, sage ich mal so. Und es wurde ja auch von vielen bestätigt, dass das sehr realistisch ist, die Serie. Und was ich sehr mag, ist das Pacing von der Serie. Es ist sehr gut, es hat ein sehr gutes Editing, also die Schnitte, wen man wann, wie, wo sieht, wer wohin geht, wo was passiert. Man verliert trotz dieses ganzen Chaos das Ganze nicht aus den Augen. Irgendwie weiß man immer, was gerade parallel passiert und es fühlt sich echt gut an, die Serie. Und ich kann verstehen, warum die einen Golden Globe gewonnen hat und ich bleibe auf jeden Fall dran. Und der Hauptdarsteller, der gewonnen hat, der hat ja früher auch bei ER mitgespielt, der Noah Wyle. Und da haben ja alle...
Daher kannte ich den.
Wieso? Du hast
das war der ganz Junge dann. Nein, ich hab hier jetzt im Vorbeilaufen auch mal mit reinguckt, weil es läuft ja bei uns hier auch. Mhm. Und ich habe gedacht, so, den kenne ich, der hat doch schon mal eine Krankenhausserie mitgespielt.
Genau, und der saß oder hat sich bei Golden Globes, hat er sich länger mit Gossip und so, der hat er sich länger mit George Clooney unterhalten. Und da hoffen jetzt alle, dass George Clooney auch mal, er muss ja keinen Arztgastauftritt haben, aber wenn die beiden mal wieder und vielleicht als Patient, das wäre cool und so, da wird schon gehofft, dass da mal irgendwie, dass da was passiert. Also das würde natürlich, aber ich glaube, das heben sich dann auf für diesen Jump-the-Shark-Moment, wenn vielleicht doch mal ein bisschen die Luft ausgeht bei der Serie und man denkt, man muss mal ein bisschen wieder neu pushen. Aber auf jeden Fall großartige Serie, wirklich, wirklich gut. Erste Folge geschaut, hat mich voll mitgerissen. Gestern, ich habe es mit meiner Frau zusammengeschaut. Hab gesagt, hier ist mal eine neue Serie, die hat Golden Globe gewonnen, da will ich mal reingucken, willst du mitgucken und so. Und ja, ich meine, meine Frau ist nicht so im Seriengame, die schaut lieber Filme, weil sie immer nicht mag, dass das dann so ewig und dann kommt da noch eine Staffel und da noch eine Staffel. Sie mag immer lieber, wenn das dann irgendwie mal abgeschlossen ist oder so. Es gibt da wenige Serien, die wir zusammen schauen. Emily in Paris ist eine davon und jetzt The Pitt. Genau, da werden wir auch weiter gucken. Also da bin ich echt davon angetan. Es ist wirklich... Wie einen das so mitnimmt, auch diese ganzen Fälle, die haben. Und ja, es ist schon wirklich eine tolle Serie. Gibt es momentan, ich glaube, auf dem neuen HBO-Sender gibt es die, ne?
Ja.
Weil ich habe die noch aufgenommen gehabt, wo die hier bei Sky noch war. Da gucke ich gerade, weil da hatte ich mir die aufgenommen. Ja, warte mal, wer streamt es? Ich gucke mal, wo das hier verfügbar ist. Vielleicht ist es noch irgendwo anders. Vielleicht kann man das irgendwo außerhalb von einem Abo irgendwo kaufen oder so. Mal gucken. The Pitt. Ja, jetzt ist es bei RTL Plus und bei HBO Max. bei HBO Max gibt es 2 Staffeln, ist ja neu gestartet. Ja, hat mich jetzt noch nicht so richtig gereizt, der neue Dienst, weil da ist jetzt gerade aktuell noch nichts da, wo ich sage, ja, deswegen würde ich mir das holen. Vielleicht für die 2. Staffel, weil die habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht, wenn ich hier durch bin, dann sage ich, ah, ich würde es gerne gucken. Ja, aber im RTL Plus ist auch die 1. Staffel verfügbar in der Flatrate hier, sehe ich. Na gut, The Pit. Haben wir noch Zeit?
The Pit, ja.
Fallout, die neue Serie. Neue Folge.
Neue Serie, noch eine Folge.
Hast du schon geguckt?
Ja, natürlich habe ich geguckt.
Müssen wir Spoiler-Tag, oder? Zur Sicherheit.
Achtung, Spoilerwarnung.
Neue Folge, Fallout.
Ha! Ich hatte sie ja völlig weggefiedelt, die neue Folge.
Ich fand die super, die neue Folge.
Ja, die war gut. War schon gut. Ich fand sehr schön mit. Ich bin jetzt drogenfrei.
Ja, genau, und mit diesem Adipol, das sah auch genauso aus. Und obwohl die in dem Laden drin war mit der Powerfaust und so, ne? Ah, herrlich.
Und wie sie sich übergeben hat, so ewig langes Übergeben. Ja. Aber übrigens, kann das sein, fällt mir gerade ein, wir haben die Kinostarts vergessen zu machen.
Kinostarts? Ja, na, machen wir dann noch.
Oh mein Gott. Ja, wie sie sich da übergibt und wie das eine Wendung nimmt wieder und irgendwie anders jetzt ist und und die Todeskrallen.
Ja,
die Todeskrallen. Warum heißen die Todeskrallen? Können wir überlegen, warum.
Ja,
das war cool. Hat sehr viel dabei gehabt mal wieder.
Ja, die sind halt wirklich echt gefährlich, die Dinger da in New Vegas. Da. Mhm. Auch gut animiert, fand ich. Gut gemacht. Auch so dieses, die sind ja nicht die schnellsten, ne? Aber die sind halt unglaublich gefährlich. Ne? Also das kennt man ja aus dem Game. Man kann theoretisch, wenn man ein bisschen Power hat und ein bisschen schnell rennen kann, kann man theoretisch vor denen wegrennen. Aber zum Beispiel jetzt auch in der Map-Erweiterung von Fallout 76 mit der Ohio-Erweiterung, da gibt es Todeskrallen, die lassen nicht locker. Also es war bisher so, in den Fallout-Games, da konnte man ein bisschen davon rennen und wenn man irgendwie so ein bisschen in einem anderen Kartenbereich war, sind die nicht mitgekommen. Also das ging halt relativ schnell, so ein paar hundert Meter. Die haben halt ihren Bereich nicht verlassen. Das machen die jetzt in Ohio nicht mehr, die folgen einem. Das ist halt echt fies.
Ja, klasse.
Genau, und die sind halt auch echt viel gefährlicher. Also da gibt es halt auch solche, ja, diverse andere Arten von Todeskrallen und da hat man selbst mit einem hohen Level schon ganz schön zu schaffen mit den Dingern. Deswegen, man lässt die lieber in Ruhe. oder es gibt manchmal halt so Challenges, da muss man welche von denen erwischen. Da muss man halt mal ran. Aber das ist halt echt nicht ohne. Echt nicht ohne. Das finde ich halt gut, dass sie da das Level wieder ein bisschen hochgeschraubt haben, weil es war teilweise zu einfach geworden dann.
Ja, das ist schon okay. Aber großartige Serie. Also so toll umgesetzt. Also großartig.
Ja, mal sehen, was dann noch ist mit der Truppe, die es geschafft hat aus diesem Vault raus, mit diesen Managern, nenne ich sie jetzt mal. Weil der eine hat ja jetzt ein bisschen mitgehört, was da mit dem anderen. Also das wird eigentlich noch spannend, auch so dieses Und wo sich der Vault dann eigentlich befindet, weil sind ja alle irgendwie auf der Suche nach dem Vault, wo dieses ganze Management drin sein soll. Und spannend an diese ganzen Vault-Experimente. Ich habe letztens eine Seite entdeckt, die fasst von allen möglichen Fallout-Games die ganzen Experimente zusammen. Da habe ich mich auch ein bisschen verloren eine Zeit lang. Also wo dann wirklich drin stand, welches Experiment wurde in welchen Vault gemacht oder welche Vaults sind irgendwie durch ihre Experimente miteinander verbunden. In manchen Vaults wurden ja Experimente gemacht, die eigentlich für einen anderen Vault dann waren, dass da irgendwas gezüchtet wurde, was dann in einen anderen Vault rein sollte und so. Das fand ich echt interessant, weil ich habe ja manche Games jetzt nicht so intensiv gespielt aus der Fallout-Reihe, gerade die früheren. Und das da mal zu lesen, was da alles so an Experimenten, das ist schon sehr einfallsreich gewesen und so.
Ja. Stark. Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, dranbleiben auf jeden Fall bei der Fallout-Serie. Wie viele Folgen sind es eigentlich noch? Bis
3.
Okay.
8. Das war jetzt die 5. Also 6, 7 und 8 fehlen noch.
Ich muss sagen, die Storyline quasi mit ihrem Vater nervt mich ein bisschen. Also finde ich jetzt nicht so, vielleicht wird die noch gut. Also mit dem Typ, der dann halt hier da diese komischen Chips da hinten dran pflanzt ans Genick und so und dann irgendwie seine Leute rausschickt und ach, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin gespannt, vielleicht kriegen sie noch einen guten Dreh, also mit Kyle MacLachlan. Der Schauspieler ist an sich cool, aber irgendwie die, ach, was ihm da, oder? Wie findest du es?
Abwarten. Ich find's witzig, wie sie da dem hinterher rennt, ohne genau zu wissen, was sie dann macht, wenn sie dort ist. Weil ihm der Gerechtigkeit zuführen, kann ja alles Mögliche bedeuten.
Ja. Ja, wenn es Fallout ist, wird sie sein Gehirn in so einen Roboter rein hier, der dann immer so rumfährt, ne, und nichts mehr machen kann, der keine Arme hat und keine, weißt du. Ja, mit der kalten Fusion und so weiter. Alle sind sie ja auf der Jagd nach dieser kalten Fusion gefühlt, ne? Aber jetzt hat sie ja auch was erfahren über dieses Virus, was da freigesetzt werden soll. Deswegen will er ja wahrscheinlich auch, dass sie zurück in den Vault geht. Der will ja wahrscheinlich irgendein Virus freisetzen, der irgendwie das, was noch oben lebt, alles abtötet, schätze ich mal. Naja,
wir werden mal gucken. Sehen. Das macht auf jeden Fall unglaublich Spaß.
Wir sind ja in der Mitte der Staffel, das spitzt sich ja noch zu zum Ende. Jo, jetzt mal Ende vom Spoiler-Tag hier.
Achtung, Spoilerwarnung.
Dann machen wir jetzt nochmal, weil wir es vergessen haben, die Neustarts der Woche. Da mache ich jetzt nicht extra einen Trenner dafür. Was startet denn alles Neues in der Woche vom 22.01.? Da müsste Hamnet starten. Hamnet.
Vollkommen richtig.
Golden Globe Gewinner. Ja. Und die Schauspielerin hat ja für die beste Nebenrolle war, glaube ich. Nee, oder Hauptrolle. Ja. Also für ihre Rolle hat sie gewonnen und Hamnet an sich hat auch als bester Film gewonnen. Ja. Geht da unbedingt rein. Toller Film.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Die drei Fragezeichen Toteninsel startet. Der dritte Kinofilm der bekannten Reihe, in dem die Kinderdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews das Rätsel der Sphinx lösen müssen.
Okay. Bin
gespannt. Toteninsel ist die Lieblingsfolge von Kate und die hat ein bisschen Schiss davor, dass sie den Film versauen. Vielleicht hören wir dazu nächste Woche mehr.
Wieso ist die Sphinx auf einer Toteninsel?
Ach, was? Jetzt sind wir wieder bei der Filmbeschreibung. Frag das doch kino.de.
Ach so, nee, ich meine ja nur mit Rätsel der Sphinx. Ich war schon bei der Sphinx, die steht nicht auf einer Insel. Es sei denn, man sieht Afrika als eine große Insel, aber ja. Na gut.
Information zu einer Geheimorganisation von Archäologen namens Sphinx zugesendet. Also,
ach so, das ist so. Die Geheimorganisation. Okay, ja. Ich verstehe. Es startet auch noch Mercy. Den habe ich ja getippt für die Sneak. Oh, das, wenn der jetzt natürlich die Woche schon startet, das ist natürlich ein bisschen sehr knapp. Üblicherweise kriegen wir meistens so mit 2-3 Wochen Vorlauf die Sneak-Filme. Ja, vielleicht kommt er dann doch nicht. Also Sci-Fi-Thriller mit Chris Pratt, der als Ermittler in einer, dystopischen Zukunft seine Unschuld beweisen muss.
Und dann haben wir noch die Stimme von Hind Rajab, ein Hybridfilm aus Dokumentar und Spielfilm über die verzweifelte Rettungsmission eines Mädchens in Gaza-Stadt 2024.
Es läuft auch noch ein Splitsville, ein Rom-Com von und mit Michael Angelo Covino, Dakota Johnson, Adria Arjona und Kyle Marvin. Ich überlege gerade, ob das alles von und mit denen ist. Das kann doch nicht sein, dass die alle Regie geführt haben. Kann nicht wahr sein. Naja. Also ein Rom-Com. Nee,
Besetzung.
Ich möchte noch mal kurz erwähnen, in der Sneak Preview von dieser, ich hatte ja schon mal gesagt, da gibt es eine andere Sneak-Seite, die eine Letterboxd-Seite hat. Da lief vergangene Woche der Film Ungeduld des Herzens. Ich weiß jetzt nicht, ob der bei uns passen könnte auf die Sneak, auf den Tipp, aber ja, der lief dort. So,
und jetzt verrätst du mir noch ganz kurz Adria Arjona. Wo haben wir die schon gesehen?
Die haben wir schon mal gesehen. Ich erinnere mich an den Namen. Die magst du nämlich auch, das weiß ich.
Blink Twice, A Killer Romance und Andor.
A Killer Romance, ja, der war cool.
Andor.
Den hat man in der Sneak. Ja, Andor hat man nicht in der Sneak.
Nee, aber Andor kann man sehen.
Ja, das stimmt.
Genau.
Blink Twice, war das Sneak?
Nee. Das war...
Nee, war nicht Sneak. Hitman. Hitman. Killer Romans war in der Sneak.
Ja, Killer Romans.
Oh, Six Underground hat sie auch mitgespielt, dieser unsägliche Netflix-Film, den wir in der Corona-Pandemie geguckt haben.
Und Morbius.
Pacific Rim Uprising hat es auch mitgespielt. Sehr schön. Okay, das waren dann die Neustarts der Woche. Damit sind wir dann durch für heute. Komisch, dass wir mit den Neustarts enden. Aber ja, ihr geht ja morgen alle sowieso in die Sneak Preview. Da seht ihr irgendwas Cooles, was da auch immer kommen mag. und es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.